Ihr Lieben, wir befinden uns in einer Predigtreihe und wir lernen in dieser Reihe von zwei Schwestern. Und Hannah hat uns sie porträtiert. Wir haben hier links und rechts von mir auf der Seite hier die Martha. Martha und ihre wahrscheinlich jüngere Schwester Maria. Und wir haben die letzten zwei Wochen uns schon Bibelgeschichten angeguckt, wo diese beiden Schwestern auftauchen. Und immer haben wir dabei gefragt, oder ich habe gefragt und euch mitfragen lassen, was können wir von diesen beiden Schwestern lernen, wenn es darum geht, Gottes Gegenwart zu suchen? Das große Thema, was uns als Gemeinde im Moment beschäftigt, Gottes Gegenwart suchen. Also Gott ist gegenwärtig, er ist hier mit seinem Geist, daran haben wir uns am Anfang des Gottesdienstes erinnert. Und gleichzeitig gibt es eine Reihe von Bibelstellen, die uns ermutigt, uns noch ja, irgendwie mehr nach Gottes Gegenwart auszustrecken. Nach mehr zu fragen, nach mehr zu suchen, mehr Gottes Gegenwart. Und da können wir von diesen beiden Schwestern sehr, sehr viel lernen. Und wir haben uns vor zwei Wochen die Geschichte in Lukas 10 angeschaut, die wahrscheinlich berühmteste Geschichte. Jesus wurde von Martha eingeladen in ihr Haus. Ich habe gesagt, das ist die beste Entscheidung, die Martha in ihrem Leben getroffen hat. Und dort kocht dann Martha für Jesus. Und eigentlich müsste Maria auch mit in der Küche stehen. Das waren die gesellschaftlichen Konventionen. Aber sie macht es nicht, sondern sie tut etwas aus gesellschaftlicher Perspektive damals völlig Dreistes. Sie sitzt Jesus zu Füßen. Sie kniet ihm zu Füßen und zwar genau dort, wo die Stelle des Lieblingsjüngers war. Also eigentlich desjenigen Mannes, der Jesus nachfolgt, diesem jüdischen Rabbi, von dem Jesus sagt, hey, in dir sehe ich das größte Potenzial. Du bist der Beste. Also der Streberplatz, nur dass Streber da nichts Negatives ist. Dort sitzt Maria. Und wir haben in dieser ersten Woche, also vor zwei Wochen, lernen können, von diesen beiden Schwestern Jesus in unser Haus einzuladen und uns einladen zu lassen, Jesus zu Füßen zu sitzen, auf ihn zu schauen, auf ihn zu hören, von ihm zu lernen. Auch wenn alle gesellschaftlichen Konventionen dagegen sprechen. Es gibt nichts in deinem Leben, was es dir verbietet, dich Jesus zu Füßen zu setzen. Das war die erste Woche. Und dann in der zweiten Woche haben wir uns eine Geschichte angeschaut, in Johannes 11, da haben wir gelesen, dass der Bruder von den beiden, von Maria und Martha, dass der krank war. Lazarus war krank, sterbenskrank. Tatsächlich ist er gestorben. Und sie hatten, bevor er gestorben ist, zu Jesus geschickt und ihm sagen lassen, komm doch zu uns. Und dann gibt es diese Szene, ich will nicht alles wieder zusammenfassen, ihr könnt es in Johannes 11 nachlesen, wo Jesus in der Nähe des Dorfes ist, Lazarus ist schon gestorben und zuerst rennt Martha ihm entgegen und sagt einen Satz, Herr, wenn du hier gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Und es entsteht ein tolles, wirklich tolles theologisches Gespräch. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, ein ganz wunderbares Jesuswort. Und am Schluss kommt von Martha ein tolles Bekenntnis ihres Glaubens. Du bist Christus, du bist der Sohn Gottes. Und dann geht sie zu Maria zurück, die irgendwie gewartet hat, die sitzen geblieben ist und sagt, der Meister will dich sehen. Und dann rennt Maria zu Jesus, fällt ihm zu Füßen. Jedes Mal ist Maria zu Füßen, die ist jedes Mal auf den Knien. Und sie sagt denselben Satz, Herr, wenn du hier gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Derselbe Satz, vielleicht anders ausgesprochen. Und was passiert ist, dass das Herz von Jesus berührt wird, dass er anfängt zu weinen. Und dass er fragt, wo habt ihr ihn hingelegt? Und hingeht und ihn von den Toten auferweckt, nachdem er 4 Tage tot war. Also wieder können wir hier etwas auch von Maria lernen, Jesus zu Füßen zu sitzen und auf eine Art und Weise zu beten, die Gottes Herz bewegt. Letzte Woche haben wir gesehen, wie Maria Gottes Herz bewegt. Jetzt heute werden wir eine Geschichte lesen, wie Maria übrigens wieder Jesus zu Füßen sitzend, wie Maria von Gottes Herz bewegt wird, wie sie aus Gottes Herz heraus etwas tut. Und ich habe letzte Woche die Predigt mit einem Vergleich so ziemlich beendet, der vielleicht für einige von euch komisch ist. Ich habe was ich da in dieser Geschichte bei Maria sehe, dieses Sitzenbleiben und Warten auf den Ruf Gottes, dieses Fragen nach der Perspektive Gottes, das habe ich verglichen mit American Football. Und ich habe gesagt, als ich angefangen habe, American Football zu sehen, hatte ich keine Ahnung von diesem Spiel, aber es hat mich irgendwie fasziniert. Und ich wusste, es funktioniert nach gewissen Regeln und Gesetzmäßigkeiten und Taktiken und Strategien, aber ich check sie nicht. Aber ich weiß, sie sind da. Und so geht es mir letzte Woche und diese Woche nochmal mehr, so geht es mir in Johannes 11, in Johannes 12, wenn ich auf Maria schaue und etwas sehe, was man vielleicht prophetisches Gebet nennen könnte. Ich sehe dort etwas, was mich zutiefst anzieht. Ich will da mehr von, was ich aber auch überhaupt gar nicht verstehe. Ich glaube, da gibt es ganz viel zu lernen für mich und wenn ihr Lust habt, wahrscheinlich auch für euch. Und auf dieser Spur folgen wir heute noch ein Stück mehr mit der nächsten Geschichte. Ich habe schon euch eingeladen, eure Bibeln zu nehmen und Johannes 12 aufzuschlagen. In meiner Bibel ist diese Geschichte überschrieben mit die Salbung in Bethanien. Bethanien, der Ort, wo Martha ihr Haus hatte, wo Maria wohnte, wo auch Lazarus lebte. Fangen wir an. Sechs Tage vor dem Passa kam Jesus nun nach Bethanien, wo Lazarus war, der Verstorbene, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort machten sie ihm eine Mahlzeit und Maria bediente sie. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihnen zu Tisch saßen. Okay, das ist die Ausgangssituation. Wir sind sechs Tage vor Passa und es ist das letzte Passa vor dem letzten Passa vor der Kreuzigung. Es ist das letzte Passa, es ist sechs Tage vor Passa, das ist völlig Quatsch. Vergesst, was ich Ihnen gesagt habe. Wir sind am letzten Freitag, ich wollte es mit Freitag sagen, wir sind am letzten Freitagabend, vor dem Freitagabend, bevor Passa war, da wo das letzte Abendmahl gefeiert wurde und wo dann infolgedessen Jesus verhaftet wurde und all das, was Karfreitag bis hin zu Ostersonntag kommt. Okay, das ist richtig. Streicht den Satz davor. Wir sind hier also exakt acht Tage vor der Kreuzigung. Das ist ziemlich wahrscheinlich die letzte Begegnung, die Martha und Maria mit Jesus hatten. Acht Tage vor der Kreuzigung, sechs Tage vor dem Passa und dann kam Geißelung, Kreuzigung und so weiter. Es ist in Bethanien und in der Geschichte, wie wir sie gerade gelesen haben, steht nicht in welchem Haus. Aber wenn wir in die anderen Evangelien schauen, wenn wir in Matthäus 26 oder in Markus 14 hineinschauen, wo dieselbe Geschichte beschrieben wird, diese Salbungsszene, dann lesen wir dort, dass das im Haus von Simon dem Aussätzigen war. Ich liebe diesen Namen. Also wo sind wir? Wir sind in dem Haus von Simon, der den Beinamen hat, der Aussätzige. Unter uns, der ist nicht mehr aussätzig. Warum? Naja, wahrscheinlich, weil Jesus mal um die Ecke kam und dafür gesorgt hat, dass das Ding mit dem Aussatz sein Ende hatte. Denn Aussätzige durften nicht in ihren Häusern leben. Die waren in den Kolonien, in den aussätzigen Kolonien, draußen weit weg. Aber der Typ heißt immer noch Simon der Aussätzige. Vielleicht, weil er es lange war. Wahrscheinlich, weil Jesus ihn geheilt hat. Ihn gereinigt hat von diesem Aussatz. Und in diesem Haus von Simon dem Aussätzigen ist jetzt Lazarus, Lazarus, der Verstorbene, der von den Toten auferweckt war. Das war eine coole Zusammenkunft, oder? Komm, wir treffen uns heute zusammen mit Lazarus, dem Verstorbenen, bei Simon, dem Aussätzigen. Jesus wird auch da sein. Ja, genau, der Jesus, der Lazarus von den Toten auferweckt hat und Simon gereinigt hat. Der Jesus, den wir so lieben und der uns liebt. Auch das haben wir letzte Woche gelesen. Jesus liebte Lazarus, Jesus liebte Martha und Maria, steht da ganz ausdrücklich. Also es ist in diesem Haus. Und da steht jetzt, sie machten ihm eine Mahlzeit. Sie machten. Also es ist die Mehrzahl, der Plural. Wer genau, wissen wir nicht. Aber da sind mehrere Leute. Ne, heute Party bei Simon dem Aussätzigen. Hey, komm, wir machen ein richtig cooles Festmahl für Jesus. Jesus ist zu Besuch, was Besonderes. Mehrere Leute zusammen kochen. Sie machten ihm eine Mahlzeit und Martha bediente sie. Erinnert euch nochmal an Lukas 10. Lukas 10, Martha lädt Jesus ein in ihr Haus. Beste Entscheidung ihres Lebens. Maria macht dieses Unverschämte, sich Jesus zu Füßen setzen und nicht in der Küche zu stehen und Kartoffeln zu schnibbeln oder was auch immer anstand. In dieser Geschichte damals ging Martha zu Jesus hin und sagt, Meister, stört es dich nicht, dass meine Schwester mir nicht hilft? Kannst du ihr nicht bitte sagen, dass sie mir helfen soll? Sie nimmt Anstoß an dem Verhalten ihrer Schwester. Und wie reagiert Jesus? Jesus reagiert sehr, sehr liebevoll. Er sagt, Martha, Martha, du sorgst dich um so vieles. Aber das, was deine Schwester gewählt hat, wird nicht von ihr genommen werden. Sie hat das Notwendige und das Bessere gewählt. Ich lese das und ich höre da eine implizite Einladung. Also mindestens mal sagt Jesus, hey, meine liebe Martha, das, was Maria gemacht hat, das ist richtig und gut, das darf sie. Es ist nicht nur etwas, was sie darf, es ist sogar notwendig und es ist besser. Mindestens ist es das, wenn nicht sogar ein, hey, liebe Martha, du stehst gerade in der Küche und machst einen Kartoffelsalat, den ich nicht bestellt habe. Du darfst dich doch auch hier zu Füßen setzen. Genieß meine Gegenwart. Klammer auf, wir werden nicht unendlich viele Begegnungen hier leibhaftig auf der Erde miteinander haben. Genieß sie. Und jetzt lese ich in Johannes 12, irgendwann später. Wir wissen nicht, wie viele Monate dazwischen lagen, wie viele Begegnungen dazwischen lagen. Wir kennen nur diese drei. Aber irgendwann später, Jesus ist dort, das ist höchstwahrscheinlich die letzte Begegnung. Und Martha bediente sie. Und das kann man verschieden interpretieren. Aber ich komme an dem Gefühl nicht vorbei, dass Martha etwas verpasst. Also, versteht mich richtig, das ist diesmal nicht mal ihr Haus. Sie ist nicht Gastgeberin. Sie dient hier in einem fremden Haus. Und hätte sie nicht auch zu Tisch sitzen dürfen? Wir wissen damals die gesellschaftlichen Gepflogenheiten, da wäre das skandalös gewesen. Aber wir wissen auch, dass Jesus auf diese ganzen gesellschaftlichen Gepflogenheiten nicht so besonders viel gegeben hat. Und gerade Martha das von Jesus aus seinem eigenen Mund gehört hat. Diese Erlaubnis, dieses es ist notwendig, es ist gut. Also, ich lese das und es tut mir so ein bisschen leid. Und ich denke, ach Martha, du hättest gedurft, du hättest dort zur Ruhe kommen dürfen, du hättest dabei sein dürfen, du hättest dort neben deinem Bruder liegen dürfen. So viel lesen wir erstmal von Martha. Von Maria lesen wir ab dem nächsten Vers. Also, wir sind in diesem Haus, Simon, der Aussätzige, hat eingeladen, Jesus ist da, es gibt Essen, Martha bedient. Man kann auch so sagen, hey, sie ist im Raum, sie ist dabei. Sie verpasst nicht alles. Sie ist gerade nicht in der Speisekammer und macht da irgendwas. Sie ist dabei. Und jetzt kommt Maria. Ab Vers 3. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Erstmal dieser Vers. Da ist eine Flasche mit Salböl und sie salbt Jesus. Wir lesen nicht, dass Jesus darum irgendwie gebeten hat. Es ist auch nicht gesellschaftliche Konvention. Es ist nicht normal, dass das passiert. Sie tut etwas völlig Außergewöhnliches. Und sie benutzt nicht nur einzelne Tropfen dieses Öles, um Jesus zu salben, sondern sie nimmt, das lesen wir in Markus 14, sie zerbricht das Fläschchen. Sie nimmt den gesamten Flascheninhalt und salbt damit Jesus, gießt es über Jesus hinaus. Und hier lesen wir, der ganze Raum wurde erfüllt von diesem Geruch. Also das ist ein Öl, was man eigentlich tropfenweise benutzt hat. Und sie benutzt es, das ganze Fläschchen. Die ganzen so und so viel, weiß ich nicht, Milliliter, wie viel das auch immer sind. Ein Pfund. Nicht wenig. Und es gibt eine Reaktion, Vers 4. Da sagte einer seiner Jünger, Judas, Simons Sohn des Iskariot, also der Iskariot, der ihn später verriet, der hat auch eine eigene Story, aber ist nicht unsere heute. Er sagte jedenfalls, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Und Johannes, der Evangelist, der uns das berichtet, der hat das Bedürfnis, den Satz nicht einfach nur so stehen zu lassen, sondern noch was uns über Judas zu sagen. Das sagt er aber nicht, weil er um die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse verwaltete und beiseite schaffte, was gegeben wurde. Was auch immer die Motive von Judas waren, Judas sagt uns hiermit, dieses Fläschchen war 300 Denare wert. 300 Denare, das sind 300 Tageslöhne eines einfachen Arbeiters. So, das Jahr hat 365 Tage, das ist fast der Betrag, den ein durchschnittlicher, einfacher Arbeiter damals im Laufe eines Jahres verdienen konnte. Und diesen Wert zerschlägt Maria, als sie dieses Fläschchen zerschlägt. Und diesen Wert schüttet sie aus über Jesus. Man hätte es verkaufen können und das Geld den Armen geben, hat Judas vorgeschlagen. Man hätte es aufbewahren können und über viele, viele Jahre verwenden können zu besonderen Anlässen. Man hätte vieles damit machen können, aber Maria entscheidet sich dazu, es zu zerschlagen und auszugießen, aber nicht zu verschütten, sondern über Jesus auszugießen und ihn zu salben. Und dass das eine tiefe Bedeutung hat, das erzählt uns Jesus in den nächsten Versen. Da sagte Jesus, lass sie in Ruhe. Das hat sie aufbewahrt für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit bei euch. Inzwischen erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen, und dann geht die Geschichte weiter, aber wir steigen an dieser Stelle mal wieder aus. Weil wir wieder fragen, was können wir hier von Martha und von Maria lernen über die Gegenwart Gottes? Für den Tag meines Begräbnisses. Die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit bei euch. Wir wissen aus den Evangelien, dass Jesus sehr genau wusste, dass er sterben wird. Und er wusste, dass er auf dem Weg nach Jerusalem ist, um dort zu sterben. Das war so ein bisschen, das ist ein flapsiges Wort, aber es war eine Abschiedstournee, die er gemacht hat. Er wusste, vor meiner Auferstehung, und das heißt auch vor meiner Kreuzigung, vor meinem Tod und all den Grausamkeiten, die ich erdulden werde und erleiden werde, vorher werde ich hier nicht nochmal hinkommen. Das macht für mich, wenn ich auf Martha schaue, es irgendwie noch ein bisschen tragischer. Und das macht es, wenn ich auf Maria schaue, aber viel bedeutsamer. Jesus sagt uns hier, das, was Maria hier tut, was wie eine dumme Verschwendung aussieht, das hat einen ganz tiefen Wert, das hat eine tiefe Bedeutung. Er sagt dafür, dass es aufbewahrt, dieses Salböl, für den Tag meines Begräbnisses. Und damit zieht er das in einen Bezug zu seinem Tod und zu seinem Leidensweg. Ich habe es eben gesagt, das sind 8 Tage. 8 Tage vor der Geißelung und der Kreuzigung. Und das ist ein Öl mit einem ganz eindringlichen, schönen Geruch. Und so ein paar Tropfen davon, die wird man vielleicht am nächsten oder übernächsten Tag nicht mehr riechen. Aber eine ganze Flasche, ein ganzes Pfund Salböl, Nadenöl ausgegossen, das wird auch noch 8 Tage später riechbar gewesen sein. Und ich glaube, dass da für Jesus in seinem Leidensweg eine unglaubliche Bedeutung drin lag. Weil es heißt, dass als er verhaftet wurde, konnte er es riechen. Als er vor Gericht gestellt wurde, konnte er es riechen. Als er gegeißelt, ausgepeitscht, gequält wurde, er konnte es riechen. Als er den Weg hinauf nach Golgatha, sein eigenes Kreuz tragen musste, er konnte es riechen. Als er dort festgeschlagen wurde an das Kreuz, als er dort gelitten hat, bis zu seinem letzten Atemzug, er konnte dieses Öl riechen. Ich glaube, diese Salbung hat für Jesus eine ganz tiefe Bedeutung und hat ihn getragen durch die letzten Tage seines Dienstes hier auf Erden. Vielleicht war es für ihn eine Bestätigung, ich bin auf dem richtigen Weg. Eine riechbare Bestätigung, ja, dafür hat mich mein himmlischer Vater gesandt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Dafür ist er gekommen. Eine Bestätigung. Vielleicht gab es ihm Trost in Momenten, wo er gedacht hat, muss das wirklich sein? Wir haben diese Szene im Garten Gethsemane, wo er im Gebet ringt. Und er wird es dabei gerochen haben. Wir haben hier eine Salbung, wo wir nicht lesen, dass sie bestellt worden sei, die nicht gesellschaftlichen Konventionen entspricht, sondern die Maria irgendwie aus sich selbst heraus tut und die eine unfassbare Bedeutung für Jesus hat. Und wie kam Maria darauf? Wie kam Maria darauf, das zu tun? Die Bibel sagt uns das nicht. Aber ihr erinnert euch, letzte Woche habe ich mit diesem American Football Vergleich versucht, etwas deutlich zu machen, was ich in Maria sehe. Maria, die schon in Johannes 11 sitzen bleibt und nicht einfach zu Jesus rennt, wenn er in der Nähe des Dorfes ist, sondern wartet, bis er sie ruft. Die, wo die Stürme, ihr Bruder ist gestorben, was wäre wenn, warum, all diese Fragen, wo diese Stürme, die da gewesen sein müssen, die Maria zu Jesus rennen ließen, was gut ist. Die waren bestimmt auch in ihr, aber sie hatte eine Ruhe in diesem Sturm, eine innere Ruhe, die sie auf den Knien gelassen hat und hat warten lassen, die ihr neue Perspektiven gebracht haben. Ich habe letzte Woche gesagt, dass ich da etwas wahrnehme an Maria, was so ein Einblick in das Timing Gottes ist, in das, was Gott vorhat, was er tut, wie er es tut, wann er es tut, was er möchte. So ein Einblick in das, was uns natürlicherweise verborgen ist. Eine tiefen Dimension des Betens. Martha tut hier das, was wir alle immer tun dürfen und sollen. Mit allem, was dich beschäftigt, renn zu Jesus. Es gibt nichts, was dich im Gebet nicht zu Jesus rennen lassen darf. Und Maria macht hier etwas darüber hinaus oder etwas anderes, was das nicht abwertet. Aber das ist eine Tiefe. Das ist nicht ein, ich habe ein Bedürfnis und renne zu Jesus, sondern ich sitze ihm zu Füßen. Ich kniee in Gottes Gegenwart und ich frage Gott, was ist eigentlich dein Bedürfnis? Was bewegt eigentlich dein Herz? Und letzte Woche haben wir gesehen, wie Jesus die Tränen kam, weil sie mit ihrem Gebet das Herz Gottes bewegt hat. Und diese Woche lesen wir, wie sie etwas tut aus dem Herzen Gottes heraus. Denn ich hoffe, das ist für euch einleuchtend. Mir fallen keine rationalen Gründe ein, die diese Frau dazu bringen konnten, an diesem Tag dieses kostbare Salbölfläschchen zu nehmen. Das ist wahrscheinlich ein Großteil dessen, was sie besessen hat. Wir haben keine Anhaltspunkte, dass sie eine reiche, wohlhabende Frau wäre und dass das ein Teil vom Überfluss des Überflusses ist. Sondern das ist die Kostbarkeit ihres Lebens in materieller Hinsicht. Und sie nimmt diese materielle Kostbarkeit und tut einen Akt, der ganz positiv gemeint, der Verschwendung für Gott. Verschwenderisch sein ist in unserer Gesellschaft vielleicht nicht so der hohe Wert. So, wenn wir über Steuerverschwendung nachdenken und so, können wir richtig sauer werden. Wir haben auch einige unter uns, die schwäbische Wurzeln haben. Da ist es, glaube ich, besonders schlimm, verschwenderisch zu sein. Aber vielleicht bist du auch gar nicht schwäbisch und denkst trotzdem auch nicht verschwenderisch. Essen wegwerfen und so. Es gibt ein verschwenderisch sein, was ganz, ganz positiv ist. Gott gegenüber können wir nicht verschwenderisch genug sein. Und wenn wir uns Gott hingeben, und ich glaube, das ist etwas, was wir von Maria lernen können. Wenn wir uns Gott hingeben, dann führen wir einen Lebensstil, der nicht einfach nach mathematischen Gesetzmäßigkeiten und rationalem Abwägen funktioniert. Thema Gebet. Wir können ganz lange über Gebet reden. Und immer wieder werden wir auf den Punkt kommen, warum bringt denn Gebet etwas? Wenn Gott es doch eh schon weiß, wenn Gott allmächtig ist. Wahrscheinlich ist es ja nicht unser Bild, dass Gott nur etwas tut, wenn wir beten, weil er es sonst nicht kann oder nicht will. Oder wenn man über Gebet nachdenkt, logisch nachdenkt, kommt man immer wieder irgendwie zu so Paradoxien und zu so einem, also ich zumindest, zu so einem Hä? Und ich bete trotzdem, weil Gott es immer wieder sagt, weil es in der Bibel immer wieder gesagt wird. Ich kann nicht alles rational erklären. Ich kann mit meiner Logik nicht alles erklären. Wenn du es für dich kannst, will ich es dir nicht wegnehmen. Aber ich kann es für mich nicht. Aber die Bibel von vorne bis hinten ist eine riesige Einladung, zu beten, zu beten, zu beten. So wie wir es von Martha lernen können, was immer dich bewegt, renn zu Jesus. aber auch so, wie wir es von Maria lernen können. Ein Beten, was ein hörendes Beten ist, was ein fragendes Beten ist. Ein Beten, was nicht danach fragt, Gott, kannst du mir die Frage beantworten und die Frage beantworten? So, warum hast du das zugelassen oder wozu das? Oder soll ich jetzt das tun oder das tun? Und wenn ich jetzt einkaufen gehe, soll ich Vollkornmehl oder normales Mehl kaufen? So, sondern ein fragendes, ein hörendes Beten, was nach dem Herzen Gottes fragt. Gott, was ist dein Herz? Gott, wenn du auf mich schaust, wie siehst du mich? Wenn du auf meine Familie schaust, wie siehst du mich? Gott, wenn du auf den Nachbarn schaust, mit dem ich gerade aneinander geraten bin, weil ich zu laut war oder er zu laut war oder was auch immer, hey, wie siehst du ihn? Wie schaust du auf meinen Arbeitsplatz? Oder wie siehst du meine Schulklasse? Wie siehst du mich und meine Kommilitoninnen und Kommilitonen an der Uni? Was ist dein Blick auf unsere Stadt oder auf diesen Stadtteil hier? Was bewegt dein Herz? Was siehst du? Was siehst du, was dich erfreut? Was siehst du, was dich traurig macht? Wir singen manchmal so unbedacht in Lobpreisliedern so Sätze wie brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Break my heart for what break yours. Meinen wir es wirklich? Hey, lass es uns meinen. Das ist ein Maria-Gebet. Aber das ist gefährlich. Es ist auch keine schöne Metapher, oder? Es ist eigentlich kein schönes Bild. Gott, brich mein Herz. Aber das kann im Letzten passieren, wenn wir Gott nach seinem Herzen fragen, was sein Herz bewegt. Das wollte ich vorhin mit diesem Begriff prophetische Fürbitte beschreiben. Also eine Fürbitte, Prophetie nicht im Sinne von Zukunftsvoraussagen, das vielleicht auch mal. Aber Prophetie in einem Sinne, wie wir es im Neuen Testament an vielen Stellen finden, dass Menschen von Gott her Offenbarungen empfangen. Wir sprechen hier häufig von Bildern oder Eindrücken. Dass Menschen von Gott her etwas empfangen, ja, einfach wie Gott sieht, wie Gott denkt, was Gott möchte. Und da ist die Bibel unfassbar wichtig. Prüft alles und das Gute behaltet, ist unsere Jahreslosung. Direkt davor heißt es, prophetische Rede verachtet nicht. An der Bibel als Gottes Wort prüfen wir all das, was wir in diesem Hören, in diesem Maria-Liken Hören auf Gott wahrnehmen. Denn es kann sein, dass wir uns auch mal irren, natürlich. Ja, klar. Ich verhöre mich auch in Gesprächen mit meiner Familie immer wieder. Manchmal höre ich Akustisches nicht richtig und manchmal interpretiere ich etwas einfach völlig falsch. Warum sollte mir das bei Gott anders gehen? Die Bibel ist enorm wichtig, wenn ich in ein Beten hineingehe, was nach Gottes Herz fragt. Weil das, was ich im Beten wirklich von Gott empfange, niemals im Widerspruch zu dem steht, was in diesem Buch hier steht. Maria ist mir ein Vorbild in dem, was ich prophetisches Gebet nenne. In diesem neuen American Football, wo ich vorstehe und denke, keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber so eine grobe Idee kriege ich langsam und ich will mehr davon. Und ihr prophetisches Beten führt sie zu dieser prophetischen Zeichenhandlung, dieses Salben, diesen bedeutungsvollen Moment, ein bedeutungsvoller Moment für Jesus. Zuallererst für Jesus. Das macht was mit allen Anwesenden. Dieser Geruch steigt ihnen in die Nase. Es macht mit Sicherheit etwas, dass sie angegriffen wird dafür, kritisiert wird und Jesus sie verteidigt. Es wird etwas mit ihr machen, diesen Akt der Hingabe, diese Verschwendung im positivsten Sinne, dass sie das macht. Aber zuallererst macht es hier etwas mit Jesus. Sie tut hier etwas, eine prophetische Zeichenhandlung könnte man es nennen. Sie tut hier etwas aus dem Herzen Gottes heraus, was für Gott bedeutsam ist. Und was für uns nach unserem menschlichen Denken und unserem Abwägen und auch unserer schwäbischen Sparsamkeit her wieder mal ein Skandal ist. Die tut ständig Skandale, oder? Nein. Ich habe mich schon geoutet, dass ich mehr davon will. Und mehr davon heißt nicht weniger hiervon. Mehr dieses prophetische Gebet heißt nicht, dass ich aufhören möchte, wie Martha auf Jesus zuzurennen. Es heißt auch nicht, dass ich aufhören möchte, dienend unterwegs zu sein, was ich von Martha lernen kann. Wenn ich euch einlade, mehr Maria, heißt es nicht wirklich weniger Martha. Vielleicht mal punktuell, vielleicht mal situativ. Aber ein Aufwerten dessen, wofür Maria steht, meine ich nicht als ein Abwerten für das, wovon Martha steht. Nochmal, von Martha können wir enorm viel lernen. Nichts von all dem, was wir von beiden Schwestern lernen könnten wir lernen, wenn sie nicht ihre beste Entscheidung des Lebens getroffen hätte und Jesus in ihr Haus eingeladen hätte. Prophetisches Gebet, vielleicht auch prophetische Fürbitte. Ich will euch am Schluss dieser Predigt jetzt einladen, zu überlegen, ob ihr euch danach ausstrecken wollt, ob ihr mehr davon haben wollt. Ich glaube nämlich, dass einige von uns dort eine Berufung für sich entdecken können. Nicht alle, und ich habe keine Idee, wie viel Prozent, und ich weiß nicht, ob jemand in unserem Raum ist, auf den es zutrifft. Aber ich glaube, dass es Menschen gibt, die eine besondere Berufung von Gott bekommen, besonders intensiv zu beten, und zwar für Themen, die sie nicht aus ihrem eigenen Herzen herausziehen, für Themen, die sie nicht aus den Nachrichten ziehen oder aus irgendwelchen Gebetsrunden, wo wir Gebetseindrücke teilen, all das ist gut, sondern die ihre Themen für diese Beten von Gott her bekommen. Anliegen, die Gott ihnen aufs Herz legt. Und ich wurde auf einen Mann gestoßen, der vor so 100 Jahren gelebt hat, Rhys Howells. Das ist eine Biografie über sein Leben. Rhys Howells ist der Titel und der Untertitel ist Leben eines Fürbitters. Und ich habe nur, ich kenne nur Teile bisher daraus, aber Rhys Howells scheint mir so eine Maria zu sein. Ein bisschen männlicher. Falls du ein männliches Vorbild lieber haben möchtest, lies dieses Buch. Rhys Howells kommt aus Wales und wurde in den vollzeitigen Dienst berufen und erlebte krasse geistliche Aufbrüche. Von Erweckung ist die Rede in Afrika zum Beispiel. Und kam dann nach Großbritannien zurück und hatte das Gefühl, dass Gott ihm sagt, du sollst mir so ein Bibel-College aufbauen. Und er hatte überhaupt keinen Bock darauf. Er hatte überhaupt keine Lust darauf, das zu machen. Und er hatte auch gar kein Geld. Und wenn man dann diese Geschichte liest, wie dieses Bibel-College entstanden ist, dann ist das ganz klare Handschrift Gottes, der ihm sehr genau gesagt hat, dieses Anwesen wird so und so viel Geld kosten. Und es war völlig utopisch, dass das so günstig ist. Und dann hat es am Schluss genauso viel Geld gekostet. Und immer wieder musste er Raten zahlen und hatte das Geld nicht. Und dann bekam er Schenkungen und so. Und er hatte ein großes Vorbild für ihn war George Müller oder Georg Müller, der ist eigentlich deutschstämmig, der ein Riesenwerk für Kinder, die ohne Eltern waren, für Waisen aufgebaut hat. Und der gesagt hat, ich werde niemals um Spenden bitten. Keinen Menschen werde ich um Spenden bitten. Gott wird mich versorgen. Der war so ein Pionier daher. Und man weiß nicht so richtig, wo er diese Idee her hatte. Das war ein Vorbild für Rhys Howells. Und er macht das in Teilen ein bisschen anders, aber er erlebt, wie dieses College entsteht. Und für ihn ist das ein ganz klares Wirken Gottes. Und dann gibt es eine Bibelstelle, die elementar ist für das, was dann dort passiert. Jesus sagt, die Ernte ist reich, aber es mangelt an Arbeitern. Die Arbeiter sind wenig. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte schickt. Viele von uns haben die Stelle schon mal gelesen. Und der Gedanke, der damals Rhys Howells und diese Gruppe dort gefesselt hat, war, wir verstehen diese Stelle falsch. Wir sagen, es braucht mehr Missionare. Der war ja selbst Missionar. Aber zuerst braucht es mehr Beter. Betet, dass Gott Arbeiter in die Ernte schickt. Und der Gedanke war so ein bisschen, wenn wir wollen, dass 1000 Missionare mehr und Missionarinnen mehr in der Welt unterwegs sind, vielleicht braucht es 1000 Fürbitterinnen und Fürbitter, die dafür beten. Und dieses Bible College wird zu einem Zentrum für prophetische Fürbitte, für ein intensives Bitten. Und die bitten für vieles, was ihnen wichtig ist, aber immer wieder merkt man, die bitten für Anliegen, die Gott ihnen aufs Herz legt. Die bitten, und jetzt kommen so ein paar politische Problemfelder, die ich aufmache, aber die bitten dafür, dass das jüdische Volk wieder in ihr Land nach Israel zurückkommen darf. Jahre bevor der Staat Israel, so ungefähr 10 Jahre bevor der Staat Israel wieder gegründet wurde. Was politisch zwei Seiten der Medaille, und wir müssen jetzt nicht über Politik reden. Aber Sie sagen, Gott hat uns das aufs Herz gelegt, dafür zu beten. Zu einem Zeitpunkt, wo das weltpolitisch überhaupt kein Thema war. Es kam der Zweite Weltkrieg und sie beten extrem viel. Sie haben den Eindruck, dass Adolf Hitler nicht einfach nur ein Unrechtsdiktator ist, sondern in besonderem Maße vom Teufel verwendet wird. Und dass die Ausbreitung des Evangeliums durch Hitler-Deutschland in Europa ganz, ganz stark verhindert wird. Was, glaube ich, jetzt keine krass steile These ist. Und sie beten Tag für Tag. Sie haben 3 bis 4 Gebetszeiten und sie beten in diesem Hören auf Gott. Und sie notieren, wofür sie beten. Und es ist Wahnsinn, wenn man sich in diese Kriegszeiten anschaut, was sie an welchen Tagen gebetet haben und was am selben Tag politisch passiert ist, wo sie aber noch gar keine Informationen darüber hatten. Man kann es nebeneinander legen. Gott hat ihnen Dinge offenbart, die sie nicht anders wissen konnten. Und es gibt, ich will es nur andeuten, ihr müsst sonst dieses Buch lesen oder ich kann euch auch einen Vortrag geben, wo das ganz toll aufgearbeitet ist. Es gab eine Situation, die Evakuierung in Dünkirchen. Da waren die Truppen aus Großbritannien eingekesselt von den Nazis. Und nach menschlichem Ermessen wären die vernichtet worden. Und dann kam eine Reihe von, auch damals Zeitzeugen sagen, Wundern, die dafür gesorgt haben, dass fast vollständig diese Gruppe von Soldaten evakuiert werden konnte. Von einem Tag auf den anderen war das Wasser nach England rüber war ganz, ganz flach und still, sodass auch die kleinsten Boote nicht gekentert sind. Und Adolf Hitler hat aus irgendeinem Grund, militärstrategisch war es eigentlich dumm, hat den Angriff nicht genehmigt, hat sich dagegen entschieden, diese eingekesselte Gruppe feindlicher Soldaten anzugreifen. Und in diesen Tagen wurde genau für diese Gruppe dort in diesem Bible College in Wales intensiv gebetet. Und ich glaube, hier gibt es in diesem Leben von Rhys Howells ganz viel zu entdecken, was wir hier schon bei Maria sehen. Dieses Beten im Hören, dieses Beten im Fragen, Gott, was ist dir wichtig? Wofür sollen wir beten? Wie sollen wir dafür beten? Wie lange sollen wir dafür beten? Es gibt im Leben von Rhys Howells, da gibt es Sachen, er schließt so einen richtigen Vertrag mit jemandem und sagt, hey, wir beten für diese eine Person, bis sie sich bekehrt, bis sie zum Herrn findet. Und er betet dafür über Jahre hinweg und irgendwann hat das Gefühl, so jetzt ist es durch. Er weiß nicht, dass diese Person sich bekehrt hat, aber er hat das Gefühl, nee, das ist jetzt durch. Dafür bete ich jetzt nicht mehr. Halleluja, Herr, du hast das Gebet erhört. Und Jahre später erfährt er, ja, es war genau so. Es war durch, er hat sich bekehrt. Da ist ein Gespür dafür, was Gott ihm aufs Herz legt, die ich enorm faszinierend finde. So wie, verzeiht mir diesen Vergleich, so wie manche Spielzüge beim American Football, wo ich keine Ahnung habe, warum das funktioniert, aber auf einmal ist es irgendein Trickplay und Touchdown und wow, krass. Okay, für einige funktioniert der Vergleich besser als für andere. Schlussgedanke. Ich habe schon gesagt, ich will euch einladen, darüber nachzudenken. Könnte das eine Art des Betens sein, in die ihr mehr hineinwachsen wollt? Die ihr für euch entdecken wollt? Wo vielleicht für einige von uns ein ganz besonderer Ruf ist? Ich glaube, dass das uns allen offen steht, so zu beten. Ich glaube, dass aber nicht jeder und jede von uns Maria aus Bethanien und Rhys Howells-like beten wird. Aber ich glaube, grundsätzlich steht es uns allen offen und wenn du sagst, hey, ich will mehr davon, dann streck dich danach aus. Bei den Dingen des Geistes, und das hier ist eine Sache des Geistes, weil im Geist, durch das Wirken des Geistes, im Sprechen, im Hören auf das Reden des Geistes, passieren diese Gebete. Bei den Dingen des Geistes werden wir in der Bibel ermutigt, uns danach auszustrecken. Ende 1. Korinther 12, Anfang 1. Korinther 14, streckt euch danach aus. Noch mehr aber nach der Liebe. Wenn du ein Problem mit Liebe hast, setz gerne da zuerst an. Aber streckt euch aus nach den Dingen des Geistes, nach den Gaben des Geistes. Streckt euch aus, jagt dieser Art des Gebetes nach. Wenn du willst, go for it. Setz heute einen Startpunkt. Und ich will euch etwas erzählen, was ich im Gebet mal als Eindruck hatte für einen jungen Mann. Und ich hab überlegt, ist es okay, so einen Eindruck, der offensichtlich für ihn persönlich war, jetzt mit euch zu teilen. Und ich hatte im Gebet das Gefühl, dass es okay ist, weil es was verdeutlichen kann. Ich habe für einen Mann gebetet, das war in einer anderen Gemeinde, in einer anderen Stadt, niemand von euch wird ihn kennen. Und ich hatte ein inneres Bild, wie dieser junge Mann im Rumpf eines Schiffes kniete und betete. Und dann wurde er im Gebet emporgehoben auf den Ausguck oben im Mast, aber immer noch in dieser betenden Haltung. Und als ich dieses Bild sah, war ich mir sehr sicher, dass es Folgendes bedeutet. Dieser junge Mann wurde, glaube ich, von Gott berufen in das Leben eines Fürbitters. Zu beten, im stillen Kämmerlein, im Schiffsrumpf, unten, wo man nichts sieht. Aber Gott wollte ihm, Gott hat ihn erhoben und Gott wollte ihm Dinge zeigen, die er eigentlich mit seinen natürlichen Augen nicht sehen konnte. Er hat ihn erhoben, er war immer noch in dieser betenden Haltung, aber er hat auf einmal einen Überblick bekommen. Ich glaube, da geht es um genau das, was ich eben an Rhys Howells deutlich gemacht habe, was wir hier bei Maria sehen können. Dass Gott uns Dinge zeigt und Dinge wichtig macht, die wir ohne ihn nicht wüssten, nicht so sehen würden. Und ich hab diesem jungen Mann das zugesprochen, und also ihm das einfach mitgeteilt und auch meine Deutung dazu mitgeteilt. Und offensichtlich war er sehr berührt davon. Und wir haben danach noch darüber geredet und ich habe gesagt, hey, nimm das mit und prüf das für dich. Weil ich finde, so sollte man mit diesen Dingen umgehen. Prüf das ernsthaft, und wenn es was ist, dann überleg, wie kannst du in diesem Bereich wachsen? So ein bisschen, wie ich euch das eben auch gesagt habe. Nur, dass ich bei diesem jungen Mann mir relativ sicher war, dass Gott diese Person wirklich dazu beruft. Und ich jetzt hier sage, prüf für dich oder überleg für dich, fühl dich frei, dich danach auszustrecken. Aber dann, wenn du dich danach ausstreckst, dann empfehle ich dir, dafür offen zu sein, dass Gott vielleicht auch dich in besonderem Maße dazu beruft. Und dann ist es nicht seltsam, wenn du mehr betest als andere. Und da geht es nicht um ein besser oder schlechter. Wir spielen gerne so ein Maria-Martha-was-ist-wichtiger-Spiel. Lass uns damit aufhören. Das ist nicht zielführend. Wenn du da einen besonderen Ruf hast, dann wirst du wahrscheinlich mehr beten als andere Menschen. Und vermutlich werden viele Leute gar nicht ahnen, wie viel du betest. Dann wirst du vielleicht zu Tageszeiten beten, wo andere Leute nie auf die Idee kommen würden, sich da einen Wecker zu stellen und mit einer Nacht aufzustehen. Du wirst auf einmal für Themen beten, wo andere mit dem Kopf schütteln würden und sagen, hey, warum betest du denn jetzt über irgendwelche politischen Konflikte in Äthiopien, von denen ich noch nie was gehört habe? Ja, ich habe das Gefühl, dass Gott mir das aufs Herz legt. Aha, okay. Könntest du nicht irgendwie anfangen, mit Wichtigerem zu beten? Also oder Dingen, die irgendwie in den Medien, es gibt doch noch größere Konflikte und so. Ja, nee, ich weiß nicht, Gott hat mir das gerade aufs Herz gelegt. Wenn das eine Berufung Gottes ist, dann folgt der. Auch wenn nicht jeder das verstehen wird. Ich glaube, so ist das mit manchen besonderen Berufungen, die Gott uns gibt, die für andere komisch zu verstehen sind, komisch aussehen, schwer zu verstehen sind. Nochmal, ich weiß nicht, ob bei uns im Raum jemand ist, der in diesem großen Ausmaß dafür berufen ist. Aber vielleicht. Und vielleicht nicht nur eine Person. Wo ich mir aber sicher bin, ist, wir dürfen von Martha lernen und wir dürfen von Maria lernen. Und wenn wir heute stärker auf Maria schauen, die ist in dieser Bibelstelle etwas dominanter als die Martha, dann können wir lernen, wieder und wieder Jesus zu Füßen zu sitzen, zu knien. Denn wenn sie ihn die Füße salbt und die Füße trocknet mit ihren Haaren, dann wird sie das nicht im Stehen gemacht haben. Wieder kniete sie zu Füßen. Wie bei der ersten Geschichte, als sie ihm zuhörte. Wie bei der zweiten Geschichte, als sie weinte und sagte, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Und damit ihr Herz ausschüttete, zu dem Zeitpunkt, wo sie das Gefühl hatte, da soll ich vor den Herrn kommen. Prophetische Fürbitte. Oder wie hier, wo sie etwas Verschwenderisches tut. Das Leben eines Fürbitters und einer Fürbitterin wirkt auf viele Menschen extrem verschwenderisch und sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Auch unter Christen. Hey, ist ja gut, dass du betest, aber solltest du nicht mehr noch anderes tun? Immer finden wir Maria Jesus zu Füßen. Und die Einladung gilt für uns, egal ob wir besondere Berufungen im Bereich prophetische Fürbitte empfinden oder hören werden oder nicht. Amen.